Schönen guten Tag und schönen Nachmittag. Wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen. Wir sind vom Bündnis Privatsphäre und wir sprechen heute zum vernetzten Utopia, die Stadt der Zukunft im goldenen Zeitalter der Überwachung. Ich bin Rainer, das ist Tobias und ich denke, wir fangen einfach an. Unsere Folien finden sich im Übrigen auch im Internet. Die kann man sich also jederzeit angucken. Das ist unsere Website. Wenn man über Themen geht und dann bei Smart City guckt und Aktivitäten zu Smart City, finden sich dann hier die entsprechenden Vorträge und hier sind dann unsere Folien zu finden. Lassen sich auch runterladen. Ich erzähle vielleicht ganz kurz ein bisschen was zu uns. Das Bündnis Privatsphäre hat sich im Zuge der Snowden-Enthüllungen in Leipzig gegründet. Wir treffen uns immer am 1., 3. und 5. Dienstag des Monats, immer um 19 Uhr im SAPLAB und haben dort unsere öffentlichen Plenar, zu denen wir immer Leute gerne einladen und uns freuen, wenn neue Gäste und neue Gesichter bei uns sind. Neben solchen Vorträgen wie heute hier, die allerdings noch sehr selten sind, bieten wir besonders Krypto-Partys an zu unterschiedlichen Themen. Wir machen die also themenspezifisch und nicht so, dass sämtliche Themen mit einem Mal behandelt werden. Ansonsten sind wir bei Projekten mit dabei, wo es um regionale und überregionale Vernetzung von überwachungskritischen Gruppen geht. Wir haben zusammen mit dem SAPLAB beispielsweise die CryptoCon. Beispielsweise die CryptoCon in Leipzig im SAPLAB organisiert und mit durchgeführt. Wir machen Aktionen, Podcasts und Vorträge, so wie heute diesen hier zu Smart Cities. Wenn wir uns den Begriff Smart Cities angucken, denn das ist das, worum es uns heute geht bei dem vernetzten Utopia, dann stellen wir in erster Linie eigentlich fest, dass es sich um eine begriffliche Leerstelle handelt, gefüllt mit Versprechungen und Hoffnungen, die auf einen umfassenden und großflächigen Einsatz digitaler Technologien zur Datenerfassung und Verarbeitung zur Grundlage haben. Was sind Beispiele dafür? Da kann man sich zum Beispiel Sondong in Südkorea angucken. Das ist quasi die Lehrbuchstadt, auf die immer wieder hingewiesen wird. Dort geht es um Reduzierung des Energieverbrauchs, Erhöhung der Energieeffizienz, Verwendung von Recyclingmaterialien und natürlichen Materialien, die Generierung von sauberer und erneuerbarer Energie und von erneuerbarer Elektrizität. Das sind ja alles Sachen, gegen die man eigentlich erstmal überhaupt nichts haben kann. Aber es gibt dort eben auch rund um Videoüberwachung und in jeder Wohnung ein Telepräsenzsystem, was dann zum Beispiel dazu führt, dass Leute sich nicht mehr live treffen, sondern eben nur noch über die entsprechenden telematischen Möglichkeiten. Zu Smart City oder unter den Konzepten von Smart City werden aber auch solche Sachen wie beispielsweise in Wien verstanden, wo Systeme zum Teilen von Fahrrädern und Autos weiterentwickelt werden. Aber auch solche Sachen wie in Rio de Janeiro, wo es um die Bündelung von Datenströmen unterschiedlicher Sensoren geht und wo dann die Datenströme aus 30 Behörden zusammengeführt werden in einem zentralen Kontrollzentrum, was im Wesentlichen dazu dient, Polizeieinsätze zu effektivieren. Grundsätzlich bleibt, das ist eine widersprüchliche Definition und es gibt unklare Vorgaben dazu, was man unter Smart City eigentlich zu verstehen hätte. Das macht es etwas schwierig, sich dem Thema anzunähern. Der Begriff taucht so um 2005 das erste Mal auf und Treiber dafür, den Begriff zu entwickeln, war im Prinzip Cisco im Auftrag der Clinton-Regierung zum damaligen Zeitpunkt. Die Grundlagen für Smart City sind im Allgemeinen Informations- und Kommunikationstechnologie, darauf setzt das Ganze auf. Ziele sind Widerstandsfähigkeit und Nachhaltigkeit der entsprechenden Strukturen sicherzustellen. Es geht immer um Innovation und Business und es geht immer um Effizienzsteigerung. Was aus unserer Sicht ein bisschen im Widerspruch dazu steht, wenn man sich die Leute, die Mitspieler oder Stakeholder anguckt, die in so einer smarten Stadt dann eigentlich unterwegs sein sollen. Getrieben wird es sehr oft von Verwaltungen, die sich davon insbesondere eben Effizienzsteigerungen erwarten. Wir haben das, für uns ist das Thema auch deswegen besonders interessant, weil wir in Leipzig jetzt gerade Bemühungen haben, eine von Smart Cities in Europa zu werden oder Teil eines Programmes zu werden, in dem in Europa Smart Cities gefördert werden. Und das zeigt in gewisser Weise schon so ein bisschen das Problem, dass die Städte darauf angewiesen sind, sich über solche Förderprogramme ihr Geld zu besorgen, um selber Infrastrukturprojekte überhaupt anschieben zu können. Mitspieler von Smart City sind also Verwaltungen, Mitspieler von Smart City sind aber genauso Unternehmungen, die sich davon im Prinzip mehr Business erhoffen, und es sind aber logischerweise auch die Menschen und die Bewohner, die in den Städten leben sollen. Wenn man sich die Grundlagen anguckt von Smart City, die technischen Grundlagen, dann fällt auf, dass es sehr auf dem Internet of Things aufsetzt, was letztlich bedeutet, dass Sensoren im urbanen Raum installiert werden und die Sensoren untereinander nachher vernetzt sind. Es geht um das Ubiquitous Computing, also allgegenwärtige Datenverarbeitung, allgegenwärtige Datenerfassung auch. Es werden natürlich auch Daten von Smart Homes verwendet und mit einbezogen in die gesamten Datensammlungen. Und letztlich läuft das Ganze nachher in Big Data-Anwendungen zusammen und in entsprechenden Rechenzentren, wo dann Datenanalyse und Modellierung stattfindet, bis hin zu den Entscheidungen, die dort getroffen werden und dann unter Umständen Rückkopplungen haben. Also wenn man jetzt an Verkehrsleitsysteme oder dergleichen denkt, die laufen natürlich dann auf diese Art und Weise. Das ist jetzt so eine kurze Einführung. Tobias wird jetzt ein bisschen darüber sprechen, inwieweit es geschäftliche Interessen dabei gibt und warum uns das ein bisschen Sorgen macht, dass es so sehr geschäftsgetrieben ist.
Ja, danke. Der entscheidende Punkt, den hat eigentlich der Rainer gerade schon gesagt, ist, wo bei Smart City alles zusammenläuft. Es läuft alles sehr zentral zusammen, in vielen großen Datensilos oder möglicherweise sogar nur einem einzigen. Und die Frage ist jetzt, was ist eigentlich die ökonomische Dynamik, was ist das Geschäftsmodell dahinter? Wir finden hier seit längerem im Zusammenhang ja mit der Datenverwertung oder der Verwertung von Daten, dass die Idee des Überwachungskapitalismus von Shoshana Zuboff, einer Ökonomin aus Amerika, sehr spannend, die auch schon Ende des letzten Jahrhunderts zum Informationskapitalismus geschrieben hat. Und sie sagt jetzt nun eben, dass hier eine neue Form der Umverteilung möglicherweise entstanden sein könnte. Und jetzt gucken wir uns das mal im Detail so ein bisschen an, was daraus erwachsen könnte. Einmal sagt sie, dass Big Data in dem Sinne eigentlich gar nicht so sehr als Technologiekomplex verstanden werden sollte, sondern als etwas komplett anderes. Es ist auch kein Effekt, der so plötzlich über die Gesellschaft rollt, wie so eine technologische Entwicklung, die alles niederwälzt und umwälzt. Sie ist auch kein autonomer Prozess, wie das Eric Schmidt von Google gesagt hat, sondern es ist eher etwas, was im Sozialen entsteht, also ein soziales Produkt ist, die eben Technologie mit sozialen Handeln verbindet. Und es beschreibt in erster Linie mit dem Überwachungskapitalismus, beschreibt sie nun eben Big Data als eine Form von einer Logik, einer Kommerzialisierungslogik, das heißt also eine Logik, wie Daten dazu verwendet werden können, neues Kapital zu generieren, verwertet zu werden. Und sie ist eine Sonderform des Informationskapitalismus, den sie eben schon, dafür ist sie auch sehr bekannt geworden, im vorigen Jahrhundert schon ein bisschen beschrieben hat, als das eben so losging mit der Informationsverwaltung, mit der Datenerfassung. Ziel ist es dabei, eben Marktkontrolle auszuweiten oder zu stabilisieren und dabei eben die Vorsage von menschlichem Verhalten und Veränderung von menschlichem Verhalten zu erreichen. Dabei geht es, also es gibt auch schon einige Theoretiker, die sich vorher damit auseinandergesetzt haben, auf die sie sich auch bezieht, und die sagen, dass es dabei vor allem um die Kommerzialisierung der Bewegungen des täglichen Lebens kommt. Hier wird also Smart City dann wieder interessant als ein Ort, bei dem das permanent möglich wird. Und andererseits eben, dass es auch mit einer gewissen, da komme ich später nochmal ein bisschen genauer drauf, Indifferenz zusammenkommt. Das hat viele Aspekte, dieser Begriff, aber wir wollen uns den heute nochmal ganz speziell auf den Begriff der Arbeit angucken. Also ganz kurz. Und also einmal ist die Kritik, die man immer hat bei dem Informationskapitalismus, ist eigentlich, wenn es Akteure gibt, die unglaublich viele Daten ansammeln, ist halt immer die Frage, wer kann an diesen Daten teilhaben, wer entscheidet über diese Teilhabe und welche Konsequenz hat das eben, wenn dieserjenige, der die Daten verwaltet und darüber eben die Hoheit hat, wenn das scheitert, dessen Autorität, beispielsweise bei einem Datenbruch oder wenn die Daten eben missbraucht werden. Ein weiterer Aspekt, für den sie auch wirklich sehr bekannt geworden ist, die Shoshana Zuboff, sind ihre sogenannten, in Anführungsstrichen, Gesetze. Nun kann man das bei Sozialwissenschaften eigentlich nicht vergleichen mit Naturgesetzen, sind also eher Prozesse, die man beobachten kann, immer wieder auftauchen oder sich eben so darzustellen scheinen. Und hier sieht man eigentlich schon ganz klar so eine Tendenz zum Totalen. Ne? Alles soll automatisiert werden, alles soll in Daten überführt werden, Informationen überführt werden. Und dann soll auch jede Möglichkeit der Überwachung und Kontrolle, die sich ergibt, eben auch genau dazu verwendet werden können. Bei Big Data ist es nun so, da sollen ja möglichst viele Daten angesammelt werden, sollen möglichst viele Daten konzentriert werden, damit sie dann entsprechend mit den ganzen Analyseverfahren verarbeitet werden können und auch erfasst und wieder mit anderen Datenlayern verknüpft werden können. Nun ist die Frage, was man mit einem System jetzt anfängt, das eigentlich darauf richtig ausgerichtet wird, immer mehr Daten zu erfassen. Und da sagt sie eigentlich, was dahinter steckt ist oder was sozusagen das für uns so attraktiv zu machen scheint, ist sozusagen die Steigerung der Effektivität des eigenen Lebens. Das ist also das, was uns alle daran catcht, sagt sie. Und charakteristisch für diese Entwicklung ist, dass daraus aus ihrer Sicht, und das, was für uns dann auch für Smart City spannend ist, ist die Überlegung, dass daraus ein ganz neuer Souverän aufsteigen kann. Das bezeichnet sie in Anlehnung an den Begriff des Big Brothers, aber schon als Big Other. Ich komme nachher auf den Begriff nochmal genauer zurück. Und einmal beschreibt sie eben ein allgegenwärtiges, vernetztes, institutionales Regime, was daraus aufsteigen kann. Das sind nämlich diejenigen, die die ganzen Daten erfassen, verwalten und konzentrieren. Und dabei wird eben jede Alltagshandlung in einen erfasst, protokolliert und soll in einen Kommerzialisierungsprozess überführt werden, weil eben alle Daten, so die Überlegung, die Alltagswelt symbolisieren können. Und das ist wieder dieser Begriff der Everydayness, der da geprägt worden ist. Außerdem werden Rechte angeeignet, das kennt man ja von Google und Co., an denen sie sich sozusagen auch immer wieder abarbeitet, die Shoshana Zuboff. Denen sind ja auch erstmal Rechte an Bildern egal oder Privatsphäre, das ist denen alles egal. Die Daten werden erstmal angeeignet und wenn ich mir die angeeignet habe und es kommt zu einem Rechtsspruch oder Verstoß, habe ich ja eigentlich auch ein großes Heer von Anwälten, mit dem ich das dann auch erkämpfen kann. Sie sagt, dass dieses Big Other die Macht rekonfiguriert, die normalerweise, das kennen wir so aus dem 20. Jahrhundert, von Big Brother, also einem Machtsouverän, geprägt war. Das ist also jetzt kein zentrales, totalitäres Symbol mehr. Deswegen kann man auch diesen Big Brother-Begriff nicht mehr verwenden oder, um es besser zu sagen oder ein bisschen neutraler, der Begriff des Panoptikums, der hier auch oft verwendet wird als Metapher, ist auch nicht mehr ausreichend, weil es eben keinen zentralen, privilegierten Akteur mehr gibt in dem Ganzen. Der hat eben nicht, ne, der das früher war, der Staat in der Regel, Nationalstaat, der hat nicht mehr genügend Daten, um alles zu wissen und eben diese Verhaltensveränderungen in den Gesellschaften zu beeinflussen, gegebenenfalls oder zu beobachten. Ein großer Unterschied ist auch, dass es eben keinen Rand mehr gibt, in den ich mich zurückziehen kann. Es gibt keine Fluchtmöglichkeiten von dem Big Other. Ich denke, das ist auch einer der interessantesten Aspekte im Hinblick auf eine Smart City, wenn sie dann mal verwirklicht ist. Und es geht wirklich darum, dass man die Macht sich sozusagen so ausgestaltet oder verändert wird, dass sie zur Verhaltensveränderung führt, dass man also Verhalten beeinflussen und manipulieren kann. Das ist natürlich für Leute, die Daten anbieten, immer natürlich das Werbemodell. Man möchte oder man verkauft eigentlich die Fähigkeit, das Verhalten von Kaufentscheidungen verändern oder manipulieren zu können. Aber das ist, muss natürlich nicht dabei bleiben. Nun sagen die Leute von Google, dieser Varian ist so der Chefökonom und Stratege gewesen oder vielleicht immer noch von Google, der gesagt haben, dass natürlich diese Eingriffe in die Privatsphäre den Nutzern eigentlich egal ist, Hauptsache ihre Produktivität im Alltag steigt und daher wird das in Kauf genommen. In dem Zusammenhang wird dieser Prozess halt immer als eine Erosion des Rechts auf Privatheit beschrieben, das widerspricht sie und sagt, nein, das ist beim Überwachungskapitalismus genau nicht der Fall. Die Privatsphäre wird nicht aufgelöst, sie wird umverteilt und zwar zu denjenigen, der die ganzen Daten sammelt. Und da sind wir schon bei dem Problem, was sich eben bei solchen kapitalistischen Prozessen immer ergeben kann. Es ist nämlich die Konzentration bei einem Akteur, der besonders gut darin ist, diese Umverteilungsprozesse zu steuern und zu lenken. Das heißt, die Datensammler. Und deswegen sagt sie dann auch, dass es hier eigentlich gelungen ist, ein Recht, nämlich das Recht auf der Privatheit, auf Privatsphäre oder Privatheit umzuverteilen und zu kommerzialisieren. Das schafft auf der anderen Seite dann wieder für die Akteure, die diese Daten haben, neue Möglichkeiten. Sie benutzt hier den Begriff im Englischen der Secrecy oder Secret. Das ist immer ein bisschen schwer, das im Deutschen zu sagen, dass da auf der anderen Seite dann die Geheimnisse steigen. Aber vielleicht kann man sich das so überlegen, dass auf der Seite desjenigen, der so viele Daten über mich hat, natürlich das Wissen über mich steigt, über mein gesamtes Leben im schlimmsten Falle. Und dass das natürlich neue Möglichkeiten schafft, die man nicht hat auf der anderen Seite. Also entsteht eine Machtasymmetrie und die wieder darum, die kann der Akteur dann wieder so ihre Überlegung gebrauchen, um neue Technologien beispielsweise zu schaffen, mit denen noch mehr Daten erfasst werden können. Also das System zu verbessern. Sie überlegt jetzt auch, es gibt so die Überlegung dieser, wie konnte der Kapitalismus oder in der Überlegung, wie Kapitalismus überhaupt entstehen konnte, gibt es die sogenannten Commodity Fictions, das heißt also Warenfiktionen, die es überhaupt als Idee möglich machen, so ein kapitalistisches System, wie wir es in der Moderne haben, umzusetzen. Und da ist so die erste Kategorie die Arbeit gewesen, dass eben menschliches Leben dem Markt unterworfen werden kann als Arbeit, die Natur dann als Grundbesitz, der Tausch von Gütern als Geld und nun die Überlegung Realität als Verhalten. Das ist sozusagen das, was den Überwachungskapitalismus ausmacht. Man kann also sagen, dass er eine neue Akkumulationslogik bereitstellt, die mit einer neuen Souveränität zusammenhängt, diesen sogenannten Big Brother, und Rechte umverteilt. Während auf der anderen Seite eben eine Machtasymmetrie entsteht. Und da sind wir jetzt schon bei unserer ersten Überlegung zu dem Thema Smart City. Könnte sich das hier nicht um ein softes Regime schaffen, das mit Machtasymmetrien und Überwachung arbeitet? Einmal haben wir ja schon von diesem Big Other Begriff gehört, uns gefällt der noch nicht ganz so gut. Einmal kennen wir ja von dem Begriff der Disziplinargesellschaften. Ich habe das schon mit dem Panoptikum beschrieben. Das Panoptikum ist das Alles Sehende und eine Metapher, die Foucault verwendet hat und hat sich da auf einen anderen Theoretiker, der eigentlich mehr über Gefängnisse sich Gedanken gemacht hat, geschrieben. Und nun wird dieser Begriff für Disziplinargesellschaften, wie wir sie aus dem 20. Jahrhundert noch kennen und davor, in Frage gestellt von der Forschung, die Surveillance Studies zum Beispiel und die Forschung zur Postmoderne stellen das mittlerweile in Frage und sagen, das reicht uns nicht mehr. Das ist auch das, was Shoshana Zuboff gesagt hat. Und wir müssen eigentlich von einem anderen Begriff ausgehen. Und da will ich jetzt auch noch mal ein bisschen drauf eingehen, was man denn so sonst sozusagen für eine Vorstellung haben kann, was sich da gerade für eine Gesellschaftsform entwickeln könnte. Einmal haben wir ja jetzt so die Beobachtung gehabt, und das kommt aus der Forschung zur Postmoderne, dass viele Institutionen in der modernen Gesellschaft sich aufzulösen zu beginnen scheinen, dass sie nicht mehr ganz so klar sind. Und das kann man wohl auch beobachten bei der Art und Weise, wie Überwachung heute funktioniert. Es scheint so zu sein, dass sie immer mehr auf Verinnerlichung, das heißt Internalisierung setzt und Selbstdisziplinierung. Ein Beispiel dafür wäre Quantified Self, wer das vielleicht schon mal gehört hat. Da geht es darum, eben durch Selbstüberwachung die eigenen Körperfunktionen zu tracken und das eigene Verhalten zu verändern. Da diszipliniere ich mich selber und dies kommt nicht mehr von außen, dass mir irgendwie der Arzt oder irgendjemand anders sagt, geh doch mal mehr, mach doch mal mehr Sport, das tut dir gut, sondern jetzt sagt mein Gerät mir, mein Fitness-Tracker, geh doch mal gefälligst laufen. Das heißt, hier verändert sich ganz stark die Form und wie Disziplin ausgeübt wird. Dann zu der Baumann, das war auch ein Soziologe, der geschrieben hat, dass man das als Do-it-yourself-Panoptikum wohl am besten beschreiben kann. Zudem gehören dann auch noch die sogenannten Echokammern oder Filterblasen, die eben dazu führen, dass man sich in solchen Räumen, Kommunikationsräumen selbst indoktrinieren kann, weil man immer mit den gleichen Meinungen echoartig bespielt wird. Das heißt, man immer wieder dasselbe hört. Und dann kommt vielleicht bei der Smart City eben noch dazu, dass es sich um ein automatisches und wenn sozusagen sogenannte künstliche Intelligenz noch dazu betrieben wird, auch ein autonomes, hochintegriertes Panoptikum aufsteigen könnte, also ein Autopanoptikum. Und das alles hat im Grunde genommen immer wieder die Tendenz des Totalen, denn es soll eine möglichst lückenlose Beobachtung der Bewegungen des täglichen Lebens entstehen, weil man eben so nur beispielsweise Verkehr in der Stadt oder Mobilität regeln könnte. Die andere Idee wäre dann noch das Synoptikum. Hier kann man sagen, dass man von einem sogenannten, bei dem Synoptikum, das kann man sich ungefähr so vorstellen. Also das ist jetzt nicht mehr so wie bei dem zentralen Akteur, wo der Turm bei dem Gefängnis in der Mitte steht, wo bei einem Panoptikum eben nur die Wächter eben die Insassen des Gefängnisses beobachten können, sondern hier beobachtet wirklich jeder jeden, weil alle miteinander vernetzt sind. Und wenn das dann noch Sensoriken in einer Stadt tun, verhöht sich diese Netzstruktur einfach nochmal um einen sehr viel höheren und automatischen Grad. Das Bannoptikum kommt aus unserer Sicht dann noch hinzu. Hier wird eben datengetriebene Analyse beschrieben und die wird dazu verwendet, um eine Sortierung zu erreichen. Man hat ja schon Studien zeigen können, dass solche Big-Data-Systeme, wenn sie für also als Grundlage von Entscheidungen herangezogen werden, Diskriminierungen fortschreiben können und dann eben auch verstärken können. Und wenn sie so eingesetzt werden, eine soziale Sortierung vorgenommen wird. Das heißt also, man ging früher immer in den Sozialwissenschaften davon aus, dass Menschen sich durch die sogenannte Distinktionsleistungen in der Gesellschaft voneinander unterscheiden können. Das heißt, durch meinen persönlichen Geschmack, aber auch durch meine Bildungsbiografie beispielsweise, konnte ich mir eine bestimmte Stellung in der Gesellschaft erreichen. Das muss jetzt nicht mehr so sein, weil mich das System algorithmisch getrieben sozusagen in irgendeine Schublade steckt. Dafür wird auch häufig der Begriff Social Sort oder Panoptic Sort verwendet. Hier kann man aber auf jeden Fall eine Machtasymmetrie festmachen durch die soziale Sortierung, weil ja vor allem diese Algorithmen gar nicht offen liegen und keiner so richtig weiß, wie die Sortierung eigentlich funktioniert. Also zumindest nicht diejenigen, die sortiert werden. Und ein anderer Satz, interessanter Punkt ist noch aus unserer Sicht, dass hier Quantität immer vor Qualität steht, weil es gar keine qualitative Dimension in so einem System mehr gibt. Dazu kommt eben eine Reduktion auf Zweckrationalität, weil in der Regel können halt IT-Systeme noch keine wertrationalen Entscheidungen abbilden. Das heißt, Werte werden in das System gar nicht erst berücksichtigt und wenn sie übersetzt werden, müssen sie immer eben reduziert werden auf Entscheidungen, die eben Computersysteme verstehen. Also sie sind dann eben rein rational wieder und müssen auch von demjenigen eingegeben werden in das System, der die Algorithmen entwickelt oder eben die entsprechenden lernenden Systeme. Hier wird auch sehr häufig verhaltensökonomische Ideen angewandt, wie das sogenannte Nudging, bei dem eben versucht wird, Gruppen durch sanfte Beeinflussung und sanftes Anstupfen zu einer Verhaltensveränderung zu bewegen. Und auch hier ist wieder die Tendenz des Totalen zu erkennen, weil es eben eine vollständige Einbettung der Bewegung des täglichen Lebens in ökonomische Verwertungslogiken geht. Weil das Ganze, wenn man sich so ein Amazon-Bewertungssystem als so ein Sortierungssystem vielleicht vorstellt, als ein Beispiel, kann man ganz gut erkennen, dass es darum eben um die vollständige Erfassung geht und dann auch eine Einbettung in einen so einen ökonomischen Gesamtprozess. Wir sind auch schon auf die Überlegung gekommen, dass sich auch der Modus des In-die-Welt-Seins in so einer Smart City dann eben vor dem Hintergrund so eines Bann- und Synoptikums eben verändern kann. Dass die Idee des in der Weltseins kommt jetzt nicht erschreckend aus der Philosophie, leider natürlich, und betrifft halt immer wieder so Kategorien wie Befindlichkeit, Verstehen und Rede, wenn man das auf Heidegger zum Beispiel bezieht. Und der Baumann hat das nämlich schon mal aufgegriffen und die Frage gestellt, ob sich jetzt nicht so eine Art von Veränderung hin zur Publicity entwickelt und das Spannungsfeld von privat und öffentlich neu verhandelt werden muss. Also ein softes Regime entsteht, wie das bei Quantified Self der Fall ist, wo man eben die Momente der Selbstdisziplinierung steigert und die eben immer wieder in solche Effizienz- und Verwertungslogiken eingebettet sind. Das bedeutet eben auf der Ebene des Verstehens oder der Bedeutung dann, dass die Wertrationalität, also Werte an sich, Ethik und solche eigenen Wertvorstellungen, die wir mit uns ertragen oder moralische Entscheidungen, vielleicht gar nicht mehr so eine Rolle spielen, weil alles nur noch zweckrational verhandelt wird. Was aber auch für Diskurs in der Gesellschaft, also Debatten über bestimmte Dinge, problematisch werden kann, ne? Wenn man Gesellschaft eben als Schicksalsgemeinschaft versteht, die gestalten will. Bei Sagbarkeit und Rede fallen uns natürlich Chilling Effects ein. Wer das noch nicht gehört hat, das ist sozusagen die Beobachtung, dass sich Menschen verändern so, oder ihr Verhalten verändern, sobald ihnen bewusst ist. Manchmal muss das auch gar nicht so richtig bewusst sein, aber dass sobald ihnen bewusst ist, dass sie beobachtet oder überwacht werden. Und dann haben wir auch bei der Rede noch das Problem dieser Echokammern, dass das verändert ja die Kommunikation und den Diskurs auch, weil man eben viel stärker zwischen Hoaxes entscheiden muss, weil es solche Hysterieeffekte und solche ähnlichen Dinge geben kann. Nur wo kann das jetzt schlimmstenfalls hinführen? Sogenannte negative Utopien oder Dystopien, einmal bei einer datengetriebenen Gesellschaft. Das wäre sowas, was China gerade als Social Credit System plant. Wer sowas mal sehen möchte, in der Fernsehserie Black Mirror wurde das mal in einer Episode umgesetzt, so eine Gesellschaft. Das ist ganz gut zu sehen, denke ich, wie sowas mal aussehen könnte. Und dann eben eine kybernetische Gesellschaft, bei der eben alles vollständig hoch vernetzt und integriert ist und auch noch autonome Systeme, also künstliche Intelligenz, Entscheidungen mittrifft für uns. Jetzt haben wir natürlich aber, wenn wir schon bei dem Thema der Utopie sind, immer das Problem, dass wenn wir über Smart City reden, da schon Städte häufig als Experimentierfelder betrachtet werden und man irgendwie so ein Lab dann schafft, was da irgendwas machen soll. Und hier kann man eigentlich sagen, dass die Susanna Zuboff in ihrer Überlegung zum Bewachungskapitalismus schon auf soziale Experimente hingewiesen hat, also ein großer Hinweis darauf. Und jetzt ist halt die Frage, wie Innovation im Kontext von so einer Smart City überhaupt dargestellt wird oder was das dann bedeutet. Zu dem Thema vielleicht auch noch mal so eine Überlegung von uns. Eine Smart City gibt es ja in Europa noch nicht. Also weil wir eben die so historischen Städte haben und deswegen ist ja die Überlegung, kann man überhaupt über Smart City schon sprechen? Also ist das schon ein diskursfähiger Begriff? Wahrscheinlich noch nicht, weil eben es noch nicht verwirklicht ist, es gibt diesen Begriff der Heterotopie, also einer tatsächlich realisierten Utopie, das wäre dann eine Smart City irgendwann und solche Städte sollen ja immer irgendwas erreichen, also wären Kompensationsräume und vielleicht ist es deshalb im Moment noch so ein bisschen schwer, weil es eben noch nicht richtig da ist, darüber zu sprechen. Ich hatte nochmal von diesem Begriff auch noch von der Arbeit gesprochen, dass es indifferent werden kann in so einer Smart City, weil bei Smart City eben nicht nur der urbane Raum eine Rolle spielt, sondern auch die Ökonomie in der Stadt an sich. Da haben wir auch in Leipzig schon mitbekommen, so Share Economy wird da ganz groß gehandelt. Und da stellen wir uns die Frage, ob das wirklich so eine gute Lösung sein kann, die Share Economy. Weil wir haben natürlich immer dieses Problem bei Städten, die sollen umweltfreundlicher werden, also effizienter mit ihren Ressourcen umgehen. Und da kommt man dann auf solche Idee dieser Share Economy Sache, aber die steht natürlich auch immer so ein bisschen im Spannungsfeld mit der Kommerzialisierung öffentlicher Güter, weil die werden ja dann von solchen Smart City, Share Economy Betreibern ja eingenommen und dann eben umverteilt. Es besteht auch das Risiko, dass es eben zu einer höheren Prekarisierung kommt, weil man natürlich mit diesen Share Economy Geschichten tatsächlich nicht so viel, weil da man nicht so viel bei rumkommt. und Mikroarbeit auch eine große Rolle spielen kann. Also man soll mal eben irgendwas im Smartphone für irgendjemanden kurz erfassen oder man soll mal eben was kleine Arbeiten für irgendjemanden machen. Und grundsätzlich tun wir das ja alle, wenn wir wenn wir solche sozialen Netzwerke befüttern, ist das auch Mikroarbeit für die. Jetzt ist halt das Problem, wie wirkt sich das auf den Arbeitsbegriff aus in so einer smarten Stadt, wenn solche Beschäftigungsverhältnisse zunehmen. Und wir haben dabei noch gar nicht über eine kybernetische Gesellschaft gesprochen, in der künstliche Intelligenz in Anführungsstrichen auch viele Arbeiten dann übernimmt. Und jetzt haben wir noch ganz kurz, mache ich aber wirklich nur ganz kurz, obwohl es vielleicht einige von euch noch mehr interessiert, sind die technischen Risiken, die wir sehen, die mit Smart Cities einhergehen können. Wenn wir das so ein bisschen systemtheoretischer betrachten, dann werden so Begriffe wie Vernetzung und Verwundbarkeit und Resilienz nochmal interessant. Das heißt also, die Frage der engen und losen Kopplung stellt sich, was ja bei Vernetzung oder Integration von Systemen immer spannend wird. Man schafft bei einer sehr engen Kopplung auf jeden Fall immer mehr Abhängigkeiten, was für den Einzelnen und für die anderen Systeme eben Autonomieverlust darstellt. Man begünstigt durch eine zu enge Kopplung Ausfälle, man schafft Wahrscheinlichkeiten von Angriffen durch beispielsweise Hacking und man erhöht auch die Attraktivität für Angriffe. Ne? Wenn alles in einer Stadt in einem riesigen Datensilo hängt, dann will ich da natürlich auch gerne ran. Hier ist nochmal so ein kurzer Seitenhieb auf Shodan, kennt ihr wahrscheinlich. Da kann man ja suchen nach so Systemen, die schon über das sogenannte Internet of Things erreichbar sind. Und das ist halt die Frage, was man noch gar nicht diskutiert hat. Gesellschaftlich eigentlich ist der Einsatz autonomer Systeme, also künstlicher Intelligenz, das wird ja immer sehr stark von privatwirtschaftlichen Akteuren vorangetrieben, aber eine Debatte dazu gab es eben noch nicht. Wann setze ich das ein, wann setze ich das nicht ein, wo ist es sinnvoll, wo bringt uns das eher vielleicht Schwierigkeiten oder Herausforderungen mindestens. Und dann haben wir natürlich bei der Frage der IT-Systeme immer dieses Katz-und-Maus-Spiel-Problem. Selbst wenn ich eine Smart City baue, die relativ wenig Probleme mit irgendwelchen Sicherheitsbrüchen hat, weiß ich halt nicht, ob das nicht noch mehr dazu führt, dass die Leute angreifen und habe dann vielleicht so ein Katz-und-Maus-Spiel. Und es ist halt häufig noch kein Thema Security by Design, da durchzuziehen. Ne? Das also haben wir auch gemerkt, dass das noch gar nicht gedacht wird, wenn über Smart City gesprochen wird. Ja, jetzt würde der Rainer das Ganze noch abschließen mit so ein paar Überlegungen. Jetzt, wenn man die Analyse so gehört hat, sieht das ja erstmal nicht so positiv aus, aber der Rainer hat für uns noch so ein paar Überlegungen, die wir uns gemacht haben, wie man das Ganze vielleicht noch in eine andere Richtung lenken kann.
Ja, es geht ja letztlich darum, die Kontrolle möglichst zu behalten über sich, über seine Umwelt. Wir haben ein paar technische Sachen hier aufgeführt. Das geht also los mit Privacy by Design, wo es darum geht, also Datensicherheit und Datenschutz bei der Erhebung, Verarbeitung und Auswertung von Daten proaktiv bereits zu berücksichtigen. Das heißt, bereits bei der Konzeption der entsprechenden Systeme, aber das bezieht sich auch noch weiter auf die kompletten Geschäftsprozesse inklusive der entsprechenden technischen Systeme und Anwendungen. Das nächste wäre Security by Design, das ist im Prinzip dasselbe. Hier geht es aber eher um einen Designeinsatz von vornherein bei der Entwicklung auch von Hard- und Software inklusive auch wieder der Infrastrukturen, um Verletzbarkeit und Angreifbarkeit von vornherein auf ein Minimum reduzieren zu können. Wir denken, dass diese Ansätze einfach bisher in den Designs noch nicht hinreichend berücksichtigt sind, was in gewisser Weise logisch ist, wenn es sich um ökonomische Prozesse handelt, denn das kostet deutlich Geld. Sicherheit wird bei Security by Design eben als vorgelagerter Aspekt gleich gedacht bei der Konzeption der entsprechenden Anwendungen und Lösungen. Und letztlich durch laufende Audits dann auch sichergestellt. Ein anderer Ansatz, den wir für sinnvoll halten, ist Zero Knowledge by Design. Hier geht es uns darum, dass bereits bei der Verarbeitung der Daten keine Kenntnisse beim Verarbeiter der Daten landen, um wen es sich eigentlich handelt und wessen Daten er verarbeitet. Also die Daten zu einem möglichst frühen Zeitpunkt zu anonymisieren oder zu pseudonymisieren. Insbesondere geht es uns darum, dass solche Ansätze dann berücksichtigt werden sollten, wenn es um die Erfassung und Verarbeitung von personenbezogenen bzw. personenbeziehbaren Daten geht, die letztlich zur Profilbildung eingesetzt werden. Wir halten noch für einen relativ wichtigen Aspekt, dass die ganze Sache transparent erfolgt, dass man also den Leuten sehr viele Auskunftsrechte einräumt. Also welche personenbezogenen Daten oder anderen Daten werden erfasst und wie werden sie verarbeitet? Also welche Korrelationen werden geschaffen, welche Inbezugsetzungen finden statt und so weiter. Wie häufig werden die personenbezogenen Daten erfasst, beziehungsweise personenbeziehbare Daten erfasst? Also da geht es um die Frequenz. Je höher die Frequenz ist, desto aussagefähiger werden nachher die Profile. Was bei Smart Metern beispielsweise dazu führt, wenn ich nur oft genug messe, dass ich dann sogar Aussagen über das gerade gesehene Fernsehprogramm treffen kann. Dann ist auch die Frage, werden und wenn ja, wie personenbezogene Daten anonymisiert bzw. pseudonymisiert. Es geht weiter damit, welche Metadaten von den Systemen gesammelt und erfasst werden und wie diese Metadaten möglicherweise wieder mit persönlichen oder personenbeziehbaren Daten gekoppelt werden. Dann welche Daten fallen bei Maschinen-zu-Maschinen-Kommunikation an? Das betrifft also beispielsweise, wenn dann Autos miteinander reden, was erzählt das unter Umständen darüber, wie ich fahre und wohin ich fahre, inwieweit entstehen dann auch Bewegungsprofile? Wie kann verhindert werden, dass diese maschinenbezogenen Daten letztlich auch persönlichen Daten zugeordnet werden? Dann gibt es so ganz simple Sachen wie werden Daten verschlüsselt bei der Übertragung und damit auch gegen entsprechende Angriffe gesichert? Welche Systeme werden für die Speicherung eingesetzt? Da geht es vor allem um Verfahren und Protokolle. Und dann noch so ein paar Sachen, die Tobi auch schon kurz erwähnt hatte. Inwieweit werden Ergebnisse algorithmischer Bewertung Grundlage für Entscheidungen? Wenn sie es denn werden, wie werden diese Entscheidungen validiert? Das heißt, treffen tatsächlich die Systeme die Entscheidungen oder ist da nochmal jemand dazwischen, der sich diese Entscheidungen dann anguckt? Und als letztes, wie werden Diskriminierungen beim Einsatz von Big Data Systemen verhindert, beziehungsweise wie wird Gleichbehandlung von allen Leuten gewährleistet? Weil gerade von Scoring-Systemen weiß man, dass das dort also schon externe Faktoren vielfach zur Bewertung herangezogen werden und darüber dann eben auch Diskriminierung stattfinden kann, beispielsweise durch Wohnorte und derlei. Und dann haben wir noch ein paar Ideen, wie man möglicherweise mit gesellschaftlichen Aktivitäten Fuß fassen könnte oder versuchen könnte, die ganze Sache voranzubringen. Eine Sache, die uns da bewegt, ist die Entwicklung einer Datennutzungskonvention. Wir sind der Ansicht, dass gerade mit dem Internet of Things die Möglichkeit zum klassischen Datenschutz, der auf Zustimmung der Erhebung von Daten beruht, im Prinzip kein Stich mehr zu machen ist, sondern dass man davon ausgehen muss, dass Daten über einen erfasst werden, ohne dass man selber Einfluss darauf hat. Das ist insbesondere für eine Smart City, die vielfach mit Sensorik ausgestattet ist, natürlich quasi nicht vermeidbar, wenn man sich in diesem Raum bewegt. Deswegen ist unser Ansatz, es müsste eigentlich die Leute, die Daten verarbeiten und erheben wollen, die müssten dazu verpflichtet werden, sich bestimmten Standards zu unterwerfen und diese Standards sozusagen umzusetzen. Man müsste also eher von der Verarbeiter- und Erheberseite auf diese ganzen Sachen gucken. Dazu halten wir beispielsweise die Diskussion für ein Recht auf Nicht-Vermessen-Werden für relativ entscheidend. Also das von den Leuten oder dass man sozusagen eine Opt-out-Möglichkeit hat, dass seine Daten überhaupt erfasst werden, erhoben und verarbeitet werden. Das ist sicher im Moment eine Sache, über die man einfach nachdenken muss, über die man reden muss und über die es eine gesellschaftliche Diskussion braucht, denn der Zug ist einfach dahin unterwegs, dass genau das nicht passiert, sondern dass wir an jeder Ecke im Prinzip erfasst, vermessen und in Profile gesteckt werden. Und eine andere Sache, die wir für relativ entscheidend halten, wäre eine Bildungsinitiative. Wir planen also an Schulen zu gehen, an Universitäten zu gehen und dort über das Thema im Prinzip zu reden und Aufmerksamkeit dafür zu generieren. Ich freue mich für die, dass Sie so lange durchgehalten haben. Dankeschön. Und wenn es jetzt noch Fragen gibt, stehen wir natürlich gern zur Verfügung. Bitte.
Ja, also vor ein paar Monaten hatte ja der Innenminister gesagt, oder war es nicht Sigmar Gabriel damals noch, dass Datenschutz mehr ein Hindernis ist als förderlich für die Industrie. Und meine einfache Frage ist, wie steht ihr dazu und redet man bloß aneinander vorbei? Versteht man verschiedene Konzepte unter Datenschutz? Also Security ist ja ein sehr schwammiger Begriff. Manche verstehen darunter Backups, manche verstehen darunter Verschlüsselung. Das ist einfach die Frage.
Also ich glaube, da geht's, also er war damals meines Wissens noch Wirtschaftsminister und es ging ihm natürlich schon darum, Datenschutz, wie er aktuell verankert ist, zurückzudrehen. Und es gibt aktuell auch Bestrebungen, zum Beispiel aus dem Innenministerium bei der Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung der Europäischen, die ab nächstem Jahr ja gültig ist, diese Umsetzung, soweit es irgend geht, aufzuweichen und zu gucken, dass man die relativ schwammigen Kriterien dieser Datenschutzgrundverordnung noch weiter verwässert, was für den deutschen Datenschutz heißen wird, dass viele Sachen, also eigentlich eine Schlechterstellung erfolgen wird, gemessen an dem aktuellen Stand, den wir haben. Also das betrifft zum Beispiel den Arbeitnehmerdatenschutz, wo die Standards voraussichtlich gesenkt werden. Das betrifft allerdings auch viele Sachen, die heutzutage schon klar scheinen und auf Rechtsprechung beruhen. Da sich aber die Rechtsgrundlage ändern wird mit der Datenschutzgrundverordnung, wird das vielfach neu verhandelt werden müssen vor verschiedenen Gerichten. Ich glaube aber, um nochmal auf die Frage etwas mehr zurückzukommen, dass man schon von derselben Sache redet, dass aber versucht wird, andere Terminologien zu finden, wie Datensouveränität oder irgend sowas, was ich aber für eine Augenwischerei halte. Am Ende geht's tatsächlich darum, die Verwertbarkeit und die Verwertung der Daten auszuweiten und die Möglichkeiten für die Industrie da größer, breiter und besser zu machen. Auf Kosten im Prinzip jedes Einzelnen.
Also ich verfolge diese Geschichte mit dem Datenschutz ja auch schon relativ lange und ich habe so das Gefühl, dass wenn man so die Social Media und so beobachtet, die Menschen, die sich da drin rumtreiben, die haben überhaupt kein Gefühl oder kein Verlangen, ihre eigenen Daten irgendwie zu sichern. Und auf der anderen Seite sitzen immer wieder diejenigen, die diese Daten missbrauchen möchten. Ich glaube fast, dass der Kampf um den Datenschutz eigentlich schon längst verloren ist und der ist auch nicht zu gewinnen. Und ich stelle jetzt einfach mal die Frage, ist es vielleicht sinnvoll, mal darüber nachzudenken, ob man vielleicht unsere Gesellschaft ändern könnte, dahingehend, dass kein Interesse mehr besteht, die Daten zu missbrauchen.
Also da vielleicht zu der Frage fällt mir eigentlich ein, die Frage ist jetzt natürlich, was meint Missbrauchen in dem Zusammenhang? Gebrauchen ist ja auf jeden Fall, so ist es ja im Moment zu beobachten, das wird halt ökonomisch verwertet. Ja. Und es werden halt diese Profile gebildet und es entsteht auf einer Seite eben eine Machtasymmetrie, weil da sehr viel Wissen da ist. Jetzt ist die Frage, wie müsste eine Gesellschaft aussehen, damit eben diese Machtasymmetrie nicht mehr stattfinden kann? Man müsste die Machtanhäufung, eine Möglichkeit wäre, die Machtanhäufung zu zerstören, indem man keine großen Akteure mehr hat, die diese Daten alle sammeln. Das heißt, man müsste sehr viel dezentraler das Internet eigentlich betreiben. Da gibt es ja schon Ideen, die sich aber allerdings deshalb schlecht durchsetzen, weil natürlich die Leute dazu tendieren, einen großen Kommunikationsraum zu verwenden, wo sie alle erreichen können. Dann habe ich das Problem, dass die technischen Systeme im Moment nicht so gut skalieren würden, wenn ich es jetzt dezentral aufsetzen würde. Ne? Und dann hinzu kommt noch, dass ich mir schwer vorstellen kann, wie man diese ökonomische Dynamik aushebeln kann, weil da ist jetzt erstmal die Katze eben aus dem Sack, ne, wie bei der Arbeit auch und wie beim Geld, ne, das wurde auch eingegliedert in diesen Verwertungsprozess, in die Verwertungslogiken, da ist es jetzt auch da. Da kann man eben nur punktuell gucken, wie man die Systeme durch rechtliche Regulierungen einschränkt. Das wäre natürlich noch eine Möglichkeit, so einen Mittelweg zu fahren, aber das muss eben politisch gewollt sein. Und das hat ja eben Rainer gerade beantwortet, das ist im Moment offenbar nicht der Fall, passt auch nicht so in die Verwertungslogik dieses BIC, ne? Das will immer mehr. Und der Kapitalismus hat ohnehin das Problem, dass er immer in die Zukunft flüchten muss mit Innovation. Das heißt, also, sie müssen sich immer mehr einfallen lassen, um uns so lange an den Systemen zu halten, also beispielsweise Social Media, damit ich halt noch mehr kommuniziere, ne? Und mehr Daten anfallen. Insofern denke ich, man muss halt irgendwie versuchen, den Datenschutz neu zu denken. Also eben mit einer Konvention oder eben einer ganz anderen Form damit umzugehen. Aber ich glaube nicht, dass man diese Akteure mit ihrer, dass sie die Macht so freilich abgeben würden, ne?
Ich las vor ein paar Tagen einen schönen Artikel über Parkinsons Gesetz der Trivialität. Das beschreibt eigentlich den Umstand, dass es dem Menschen leichter fällt, Entscheidungen zu treffen über Sachen, mit denen er sich nicht auskennt. Und da geht es um einen fiktiven Verwaltungsrat, der darüber entscheiden soll, ob ein Atomkraftwerk gebaut wird. Und da sitzen 11 Mitglieder drin. Einer davon ist der Vorsitzende und 7 von denen, inklusive des Vorsitzenden, wissen gar nicht, was ein Atomreaktor ist. 3 wissen nicht, ob es gebraucht wird. Und sie können aber in 3 Minuten entscheiden, dass dieses Kraftwerk gebaut wird. Und danach diskutieren sie über den Fahrradschuppen vor dem Kraftwerk. Der soll 4.300 Euro kosten und da soll ein Aluminiumdach drauf. Und die meisten können sich aber unter einem Aluminiumdach was vorstellen und finden, das ist viel zu umständlich, zu teuer. Wir müssen da Asbest nehmen oder ach, die Fahrräder können auch im Regen stehen bleiben. Und dann diskutieren sie dann eine halbe Stunde darum, bis sie irgendwann zu dem Schluss kommen, dass dieser Fahrradständer ganz anders gebaut werden muss. Und noch schlimmer wird es dann um irgendwie 5 Euro monatliche Abgabe an irgendeinen Hilfsverein in die Kaffeekasse. Und da diskutieren sie so lange, dass am nächsten Tag, dass die Diskussion vertagt werden muss. Um das mal auf einen führenden Politiker zu beziehen, der dann einfach so sagen kann, der Datenschutz behindert die Industrie. Ich glaube, der ist da auch überhaupt nicht in der Materie. Der weiß gar nicht, worüber er da entschieden hat. Und entweder, Pfeffer hat mal gesagt, entweder die Leute sind wirklich ganz dumm oder es steckt sogar schon Böswilligkeit dahinter. Aber meistens geht es doch in eine der beiden Richtungen. Und ich glaube, das, was du am Ende gesagt hast, dass man dagegen mit Bildung vorgehen muss, dass man Aufmerksamkeit schaffen muss dafür, das ist die einzige Möglichkeit. Ich glaube auch, dass der Kampf so ein bisschen verloren ist, aber wenn man noch etwas rausholen möchte, dann nur durch Bildung.
Danke, wenn es dafür so viel Zustimmung gibt. Es ist ja auch eine Sache, die wir auf unserer Agenda haben und wo wir versuchen, was für zu tun. Aber wir machen das nur nebenbei, haben alle noch einen richtigen Beruf und wir sind auch nur ein ganz paar Manneken.
Wir haben ja vorher schon, wurde ja behauptet, oder eine der Behauptungen war ja, dass man sowieso nichts, dass alles verwertet wird, was verwertet wird. Vielleicht muss man dann mehr daran ansetzen, wer die Verwerter eigentlich sind oder dass der Prozess selber, der Verwertungsprozess einfach so öffentlich ist, dass, sage ich mal, die Algorithmen, die da hinten sind, dass das eben nicht eine private Firma ist, die da einen Auftrag kriegt und was macht und dann gibt sie nicht heraus, was sie macht, dass das selbst die Alternative sein müsste, dass es eben offen ist, also sage ich jetzt mal offene Quellcode zum Beispiel und aber auch der ganze Prozess selber halt transparent ist, sodass die Leute wissen, okay, die Daten werden so erfasst und das passiert damit und ich kann da jederzeit, habe ich die Möglichkeit, da in den Prozess auch reinzuschauen und Fragen zu stellen und da gibt es dann irgendein, sage ich mal, ein Gremium, was dann aus Bürgern und verschiedenen Akteuren besteht, sodass man das vielleicht über die Schiene mehr versucht, was sowieso nicht zu vermeiden ist, zumindest offener zu gestalten oder die guten Seiten davon, sage ich mal, zu nutzen, ohne die schlechten möglichst einzudämmen, halt die schlechten Seiten. Ja.
Dazu vielleicht ganz kurz eine Anmerkung noch. Also ich denke, ja, die Transparenzforderung kennen wir auch. Wir finden das auch gut, die Algorithmen dann offen zu legen. Problem sehe ich eher nur, dass man für das andere, was du gesagt hast, eigentlich Regulierungen durchsetzen müsste. Und das ist im Moment nicht so gerne gesehen in der Wirtschaftspolitik, zumindest im westlichen Raum, dass man das tut, weil Regulieren sind ja, ist immer böse und führt zu oder weniger Gewinn und weniger Umsatz und weniger Produktivität. Deswegen ist es schwer, Regulierungen zu fordern, weil dieses, ich sage jetzt mal Anführungsstrichen, Dogma, dieses Nicht-Eingreifen durch Regulierungen eben gerade so stark ist. Ne? Das wäre natürlich der Weg, um Machtasymmetrien einzubauen. Aber die Frage ist halt, ob man den so durchsetzt im Moment, wenn dieses Dogma gerade so stark vertreten wird noch. Ne? Also es ist halt die Frage, ob das immer so bleibt und ob man das nicht auch ändern kann. Wenn ich das richtig verstehe, ob Europa da Feind oder Freund ist. Na, das ist halt die Frage. Also, Europa als Europäische Union ist eine große Institution. Ne? Die Datenschutzgrundverordnung war ja zumindest, führt uns zwar vor neue Herausforderungen jetzt hier in Deutschland, aber sie führt auch zu einer Vereinheitlichung in Europa und bei den Ländern, bei denen der Datenschutz noch nicht so stark ausgebaut war, führt eher dann zu einer Verbesserung. Deswegen kann man die Frage nicht so pauschal beantworten, aber auch größere Institutionen sind natürlich auch jetzt wie die Europäische Union anfällig für Lobbyismus. Und da sitzen, also man kann bei diesem Film, da gibt es ja einen Film dazu, eine Dokumentation zu diesem, da kann man das ganz gut sehen, wie die da arbeiten. Und wenn es den Snowden-Vorfall nicht gegeben hätte, wäre das wahrscheinlich ganz anders ausgegangen. Das heißt, es gibt Möglichkeiten mit der Europäischen Union da positiv, dass es positiv ausgeht, aber sie müsste vielleicht, fordern ja sehr viele Politikwissenschaftler, stärker demokratisiert werden. Also im Sinne von weniger institutionelle Behörde, mehr demokratische Teilhabe. Das wäre eine Möglichkeit.
Eine Frage zu dem Vorschlag mit dem Recht auf nicht vermessen zu werden. Wie viel Sinn ergibt denn dieses Recht, was ich mir als einzelne Person nehmen könnte, nicht vermessen zu werden, wenn ich aber gleichzeitig davon ausgehen muss, dass alle Daten um mich herum gesammelt werden, über alle Personen, mit denen ich im alltäglichen Leben unterwegs bin und dann sowieso davon ausgehen muss, dass selbst wenn ich so ein kleiner schwarzer Fleck in einem Netzwerk bin, sowieso alle Daten über mich quasi genug aussagen, wie auch diese Daten, also wenn die Daten, die über andere Leute gesammelt werden, mit denen ich zu tun habe, das Gleiche aussagen kann, wie die Daten, die über mich direkt gesammelt werden würden. Wo ist dann, also warum würde mir dieses Recht dann was nutzen?
Der Gedanke dabei wäre, dieses Recht auf Nicht-Vermessen-Werden dann auch gegenüber den Datensammlern halt durchsetzen zu können. Also das ist ja im Zusammenhang mit dieser Datennutzungskonvention im Prinzip gedacht. Das heißt, die Leute, die Daten verarbeiten und Daten erheben wollen und Daten nutzen wollen, müssten sich am Ende dazu verpflichten, wie auch immer diese Verpflichtung aussehen könnte, dann eben solche Opt-out-Sachen auch zu respektieren und sich daran zu halten. Und das würde natürlich auch Daten von anderen Leuten, die auf mich beziehbar sind und auch von Dingen, die Daten über mich sammeln, betreffen müssen, wenn es denn wirksam sein soll. Ob das realistisch ist, wissen wir überhaupt nicht. Das können wir auch rechtlich überhaupt nicht so genau einschätzen, weil es gibt auch immer die Diskussion, wem Daten eigentlich gehören. Also ob es ein Eigentumsrecht an Daten gibt, das wäre auch noch so eine Baustelle, die man in dem Zusammenhang vermutlich aufmachen müsste. Das ist einfach eine lange und wahrscheinlich auch schmerzhafte Diskussion, die noch zu führen wäre. Ich hatte jetzt hier noch irgendjemanden, der eine Frage hatte oder sogar zwei. Ich fürchte, wir kommen dann auch langsam oder müssen dann langsam ans Ende kommen.
Meine Frage, wenn es jetzt hier so eine pessimistische Grundhaltung gibt, so okay, ist alles verloren, was soll der ganze Scheiß? Gibt es denn nicht sowas wie Smart City selber machen, also bessere Vorschläge machen? So, okay, es gibt Sensoren, es gibt Daten, können wir das nicht irgendwie besseren Vorschlag machen zu diesen ganzen vagen Versprechen, die es da gibt und nicht warten, dass Cisco die Welt irgendwie übernimmt oder die Städte?
Gute Idee, guter Vorschlag. Machen, was anbieten. Das Problem ist, im Allgemeinen sind die Verwaltungen letztlich dafür zuständig, Genehmigungen zu erteilen für die jeweiligen Projekte und die großen Firmen sind einfach im Allgemeinen dann auch mit großen Budgets ausgerüstet. Und das ist das Problem, dass die Städten, die Gemeinden einfach finanzielle Engpässe haben und sich deswegen vielfach aus den entsprechenden Töpfen bedienen. Wir fürchten das zum Beispiel in Leipzig, dass dort viel in den stadteigenen Unternehmen nachher aufschlagen wird von den Fördersummen, die möglicherweise akquiriert werden.
Hatte nicht eine Reportage vom NDR, der auch auf dem CCC-Talk war, gezeigt, dass Anonymität nicht ausreicht, weil die Verknüpfung der Datensätze immer explizit einer gewissen Person zuzuordnen ist. Und daher eigentlich der Ansatz, den es jetzt gab, die Videoüberwachung über eine künstliche Intelligenz machen, die quasi nicht speichert die Daten, sondern die das Verhalten anhand eines Algorithmus analysiert und dann erst sagt, okay, hier ist was Auffälliges, diesen Teil nehmen wir auf, sozusagen wäre das dann nicht eher anonymer oder sozusagen besser vom Datenschutz her?
Das hängt sicher davon ab, was am Ende dahinter steht, also für eine Intelligenz, wie die arbeitet. Letztlich ist das immer was Algorithmisches und man muss einfach gucken, inwieweit die Algorithmen dann eben genau diskriminieren oder nicht diskriminieren, beziehungsweise wo deren Fehlerschwelle und Fehlertoleranz liegt. Im Moment läuft das auch eher in eine andere Richtung, alles aufzeichnen und wie wir seit, ich glaube, Freitag oder so wissen, verknüpfen, sodass die Geheimdienste inzwischen auch Zugriff haben sollen auf die Datenbanken, die mit den Passbildern für den neuen elektronischen Personalausweis gespeichert worden sind. Also da wird es jetzt in Zukunft direkte Schnittstellen geben. Das sind die realen Entwicklungen, leider. Gut, also ich kriege jetzt hier leider das Zeichen, geht nicht mehr. Vielleicht noch eine letzte Frage oder Bemerkung.
Also ich finde es auf jeden Fall sehr gut, dass hier im Prinzip gleich der eigentliche Kern des Übels meiner Ansicht nach angesprochen wurde, nämlich die Verwertungslogik, wo das dann im Prinzip nur eine Auswirkung dessen ist. Und auch die Idee, vielleicht können wir mit den technischen Möglichkeiten, die uns heute zur Verfügung stehen, vielleicht selber was machen oder was anderes machen. In dem Zusammenhang würde ich eben mal anregen oder vielleicht auch fragen, ob vielleicht das Konzept der ressourcenbasierten Wirtschaft schon mal bekannt ist oder schon mal was von gehört ist und wer dazu mal im Internet sich belesen möchte, ressourcenbasierte Wirtschaft wäre vielleicht ein Kernkonzept, was im Prinzip der Verwertungslogik ausschaltet oder aushebelt und zukunftsweisend wäre.
Schönes Schlusswort, vielen Dank.